Yo, 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 was geht ab, meine Damen und Herren? Willkommen zurück bei Made in Germany mit dem unglaublich gut aussehenden Efnazizi und dem noch bezaubernder aussehenden PA Sports Baham Vakili. Wie geht's dir, Bruder?
Ich muss dich direkt zu Anfang einmal korrigieren. Der noch bezaubernder aussehende Baham Vakili. Und mir geht es heute, ich würde sagen, den Umständen entsprechend, wenn ich ehrlich bin, ich hasse alles und jeden gerade. Und das ist eine sehr gute Basis, um hier heute eine sehr interessante Podcast-Folge abzudrehen. Möchtest du wissen, warum ich heute jeden hasse?
Sehr gerne, mein Lieber.
Es ging los bei meinem Friseurtermin, den ich gestern Abend vereinbart habe, nachdem ich die Ausschnitte aus unserem letzten Podcast gesehen habe, also die visuellen, die Videoausschnitte, ja. Und gemerkt habe, dass ich hier immer mit 5-Tage-Bart aufgekreuzt bin, also mich nie fresh gemacht habe. Für diesen Podcast, da dachte ich mir, ey, Episode 8 wird sein. Da gehe ich vorher zum Friseur. Okay. Habe ich gestern einen Termin vereinbart, stehe frühs auf, fahre nach Gelsenkirchen und stehe in einem leeren Friseurladen. Mein Friseur ist nicht da. Also musste ich mich mit einem von der Ersatzbank zufrieden geben, was sich dementsprechend auch auf meinen Look ausgewirkt hat. Auch wenn du das jetzt als Laie nicht direkt erkennst, ist das nicht dieses, du kannst zum Friseur gehen und dich danach fresh fühlen oder du kannst zum Friseur gehen und danach so, ja, okay, alles klar. Und das ist so ein, ja, okay, alles klar. Das hat schon mal in meine Laune reingeschissen. Dann nächstes Problem, Gartenlandschaftsbau geht auf jeden Fall voran. Jetzt haben wir nur das andere Problem.
Es ist trocken?
Nee, alles ist super. Es klingt jetzt für dich auch wieder nach einem Witz, aber ich habe ja damals dieses Haus in der Nähe von Berlin gebaut.
Ja.
2020, nachdem dieses Haus fertiggestellt wurde, habe ich einen Whirlpool dorthin bestellt.
Okay.
Dieser Whirlpool wurde bis zur Bordsteinkante geliefert und genau dort stehen gelassen, also vor der Haustür. Ja. Da ist er auch ein halbes Jahr geblieben, genauso wie er war. Bis ich es irgendwann mal mit Ach und Krach hinbekommen habe, diesen Whirlpool mit einem, wie nennt man diese, Hubkarren oder was weiß ich, mit so einem Ding auf jeden Fall, schon mal von der Haustür wegzubekommen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann aus diesem Haus ausgezogen. Die ganze private Geschichte ist ja mittlerweile auch bekannt. Und dieser Whirlpool ist dort verblieben. Nun haben wir auch jemanden gefunden, der diesen Whirlpool hierher transportieren kann. Aber es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, diesen Whirlpool von dieser Plattform, wo er gerade steht, nach vorne transportiert zu bekommen, um ihn von dort aus in einen Wagen reinzuladen. Und diese ganze Prozedur bringt mich gerade schon fast so weit, dass ich sage, fick diesen Whirlpool, fick seine Mutter da, wo er gerade ist. Ich bestelle einfach einen neuen Amenachräum. Verstehst du? Das macht mich aber so sauer, weil solche Dinge machen mich einfach wahnsinnig. Wenn ich merke, ich habe Geld aus dem Fenster geworfen. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Als ob diese beiden Vorkommnisse nicht schon genügend wären, habe ich seit 2 Jahren eine Wirtschaftsprüfung an der Backe von einem meiner ehemaligen Artists, die ihren Vertrag frühzeitig auflösen wollten, was ich auch gemacht habe, mit bestem Wissen und Gewissen, ohne viel zu diskutieren. Hör mal, du willst gehen, wann möchtest du gehen? Alles klar, du willst nicht dein gesamtes Produkt abliefern. Wir machen eine Auflösung, reisende Menschen sollte man nicht aufhalten. Salamu alaikum, salamu alaikum. Alles klar. Haben wir gemacht. Verhältnis ist auch relativ neutral und cool gewesen. Irgendwann hat derjenige mich nach einem Feature gefragt. Ich konnte es in dem Moment nicht machen. Und dann hatte ich ein paar Wochen später Post vom Anwalt im Briefkasten. Und mit dieser ganzen Geschichte habe ich mich die letzten 2 Jahre so gut wie gar nicht beschäftigt. Und das hat sich auch dann immer wieder verschoben und Fristen verlängert. Und hier und da, bis mir irgendwann mal mein Anwalt dann mal vor 2 Wochen gesagt hat, ey, wir müssen diesen Sack jetzt mal zumachen. Und die bauschen das immer mehr auf. Du musst dich mal langsam damit auseinandersetzen, weil da gibt's Fragen, die nur du beantworten kannst. Ich sage, ja, schick mir mal den Schinken rüber, ich gucke mir das mal an. Das ist das erste Mal, dass ich da drauf geguckt habe, was da überhaupt behauptet wird, was die wollen und so. Und dann sehe ich da auf einmal unterm Strich eine Forderung von 70.000 Euro. Und dann sage ich zu meinem Anwalt, hör mal, woraus setzen sich diese 70.000 Euro zusammen? Was zum Teufel? Weil ich weiß ja, dass ich sauber abrechne. Da habe ich mir das mal alles angeguckt und bin einfach so maximal verärgert, weil der Künstler selber so zu 70% dieser Fälle, die dort aufgelistet sind, alte Rechnungen, die deren Meinung nach nicht richtig zuzuordnen sind, er selber könnte das aufklären. Ohne Probleme. Da sind zum Beispiel zig Rechnungen von einer Videoproduktionsfirma, die im Auftrag meiner Firma nur für diesen Künstler Video produziert hat. Kein anderer Künstler auf diesem Label hat jemals mit dieser Videoproduktion zusammengearbeitet. Aber der Wirtschaftsprüfer beruft sich darauf, dass der Name des Künstlers in diesen Rechnungen nicht drinsteht und dass deswegen ja sein könnte, dass das irgendwelche Rechnungen sind, die ich ihm reindribbele. Da könnte er selber einfach sagen, ey Leute, bitte, das gehört mir, das steht gar nicht zur Debatte. Mhm. Und seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, was da alles drinsteht und was da alles behauptet wird und wie man jetzt probiert, mir irgendwie noch Geld aus den Taschen zu dribbeln, bin ich leicht verärgert, weil ich sage, ja, grundsätzlich hat jeder Künstler das Recht zu prüfen.
Um welchen Künstler geht es dir? Du redest zu den Rätseln?
Und zu gucken, ob ich ihn um sein Recht gebracht habe. Aber es gibt einen Unterschied zwischen prüfen und zu gucken, ob man jemanden um sein Recht gebracht hat und Dinge künstlich aufbauschen, um dann irgendwie die Rechtfertigung zu haben, nochmal Geld geltend zu machen bei jemandem. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Namen hier erwähnen möchte, weil die Leute, die wissen, worüber ich rede, wissen, wen ich meine. Und diejenigen, die es nicht wissen, werden sich mit 5 Minuten Recherche auseinandersetzen müssen und werden sofort wissen, welcher Künstler mein Label verlassen hat, wo das Verhältnis anscheinend nicht mehr so cool zu sein scheint. Aber ja, wir können es auch auflösen. Liebe Grüße an der Stelle an Mo Phoenix. Soll kein Bashing sein. Ich finde es einfach nur maximal unangenehm. Man könnte vieles einfach cool miteinander klären, aber wenn ich mir dann mal genau angucke, was diese Leute behaupten und was diese Leute da probieren, dann denke ich mir immer, du weißt doch selber viel besser, was diese ganzen Positionen zu bedeuten haben. Warum klärst du das nicht intern einmal auf und lässt zu, dass mich irgendwelche Vollidioten die ganze Zeit mit Briefen belagern und irgendwas von mir wollen? Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Label und dem Grund, warum du dich dazu entschieden hast, nie ein Label zu machen.
Ja. Genau, das ist einer der vielen Gründe. Und an dieser Stelle, während du geredet hast, von deinem Pool, von deinen Künstlern, von 70.000 Euro, ich weiß jetzt nicht genau, um was es geht.
Ja.
Und was war nochmal der erste Punkt?
Der Friseur, der mich der heute Friseur, hängen lassen hat.
Habe ich eine Melodie die ganze Zeit im Kopf gehabt, beziehungsweise ein Lied. Hm. More Money, More Problems. Das war die ganze Zeit na, 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 in meinem Kopf drin. Und das bestätigt einfach nur so ein bisschen meine These, Label machen ist nichts für Efner Sisi, weil das einfach zu viel mit persönlichen Konflikten zu tun hat, mit auch irgendwie Gefühlen und entweder man macht es so richtig Business, also von vornherein, man sagt den Leuten, pass auf, wir lassen uns jetzt zusammen Geschäfte machen, ich will keinen Tag in meinem Leben mit dir rumhängen, so, oder wir hängen jetzt einfach die ganze Zeit rum und wenn mal was verrutscht, sei mir bitte nicht böse, ich bin auch nur ein Mensch, aber das wissen wir beide, ist nicht so und das Ding ist halt einfach, ich rede jetzt nicht von deinen Künstlern, ich rede mal allgemein gesprochen so. Wenn jetzt irgendjemand ein Label hat und der hat da, keine Ahnung, ein erfolgreiches Label, was jetzt auch nicht so oft vorkommt in Deutschland und der hat da gefühlt seine 3 bis 6 Künstler, die alle irgendwo funktionieren, dann ist ja klar, dass der Typ, der das ganze Ding inszeniert hat, der das ganze Ding aufgebaut hat, der die Vision dahinter geteilt hat, der auch irgendwie die Finanzierung davon gestemmt hat, also quasi das geschäftliche, das unternehmerische Risiko getragen hat, der kommt dann irgendwann in eine Position, in dem er sehr viel Geld verdient. Es ist einfach so. Das bleibt ja nicht aus, wenn es erfolgreich ist. Ne? Dafür machen wir es, dafür treten wir an. Und ich habe das Gefühl, es hat aber auch nichts, das macht jetzt keinen zu einem schlechten Menschen, aber ich habe das Gefühl, die Leute bilden sich dann immer ein, der ist reich wegen mir. Der ist wegen mir reich geworden. Der durch mich profitiert. Aber wenn man das rein unternehmerisch betrachten würde, und dann müsste ja quasi jeder Angestellte, der irgendwo in irgendeiner Firma arbeitet, sagen, ey, mein Chef ist wegen mir reich. Ja, das ist so. Der ist wegen dir reich. Weil du quasi dich dafür entschieden hast, dass der Typ das unternehmerische Risiko trägt. Du wolltest das nicht tragen. Du hast das aus der Hand gegeben und ein anderer hat das getragen und dementsprechend steht ihm auch der Erfolg zu. Also der wirtschaftliche Erfolg. Blenden wir mal alles andere aus. Und das ist so ein Grund, warum ich persönlich irgendwann gesagt habe, ey Label, boah, jeden Tag und hier und jenes und am Ende der Dank dafür irgendeiner, der bei mir in meinen E-Mails oder in meinem Anwaltspostfach hausiert, weil er unzufrieden ist, weil er nicht klarkommt, weil er das auch vielleicht nicht nachvollziehen kann.
Ja, das hast du gerade sehr schön erklärt und klar, das, was ich am Anfang gerade alles erzählt habe, war auch ein kleiner Gefühlsausbruch, beziehungsweise haben sich die Emotionen jetzt einfach mal entladen, weil ich wirklich sehr angepisst heute zu unserem Podcast-Termin gekommen bin. An der Stelle auch einmal ganz kurz liebe Grüße an Mo.
Ey, von mir auch.
Mo, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht mit dir streiten oder eine neue Debatte aufmachen. Ich habe auch das Gefühl,
telefoniert einfach,
dass du das Gefühl hast, weiß nicht, dass es dir gelegen kommen würde, wenn wir in so eine Debatte miteinander geraten, aber ich saß vor ein paar Wochen noch beim Anwalt, wir saßen an einem gemeinsamen Tisch und ich habe in dem Moment auch das Gefühl bekommen, dass es dir am Herzen liegt, eigentlich ein sauberes, vernünftiges Verhältnis zu mir zu haben. Und dem steht auch eigentlich nichts im Wege, außer diese ganze Prozedur, die du da seit 2 Jahren nicht loslassen möchtest. Und hier geht es auch gerade grundsätzlich gar nicht darum, dass ich ein Problem damit habe, wenn Abrechnungen geprüft werden. Und es können auch immer mal Fehler passieren, die dann auch natürlich korrigiert werden, gar keine Frage. Aber ich habe mich jetzt diesmal wirklich das erste Mal so mit dem auseinandergesetzt, was da alles von deren Wirtschaftsprüfer so behauptet wird. Und meiner Meinung nach kann der mehr als locker mehr als 50% der Fragen einfach selber beantworten. Indem er einfach sagt, hör mal, das ist richtig, das weiß ich, dass das richtig ist. Weil diese Produktion zum Beispiel hat nur für mich gearbeitet. Wie kommt ihr überhaupt darauf, das da aufzunehmen? Also geht es wirklich darum, irgendwie Fehler aufzudecken, die eventuell passiert sind, die in jeder Firma passieren können? Oder geht es darum, etwas künstlich aufzubauschen, um eine Forderung geltend zu machen? Und das sieht gerade ganz stark danach aus. Und das ist dann so etwas, wo man sich auch persönlich von angegriffen fühlen kann, weil wieso? Für was, Alter? Wir sind noch am Ende des Tages im Guten auseinandergegangen. Ich habe noch nicht mal meinen Vertrag aufgespielt. Ich habe dich früher ziehen lassen. Du hast dich für einen anderen Weg entschieden. Dieser Weg ist jetzt nicht ganz so aufgegangen, wie du es dir vorgestellt hast. Davor habe ich dich auch frühzeitig gewarnt. Du wolltest diesen Weg aber gehen. Der ist passiert. Warum, wenn man sich in so einer Situation befindet, ist immer das Erste, was einem einfällt, auf denjenigen zu schießen, der es besser gemacht hat oder der, weiß ich nicht, sein Ding durchgezogen hat. Und da kommen wir halt zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es ist halt, ich kann diesen Satz auch leider nicht mehr hören, aber es liegt anscheinend in der Natur der Sache, dass wenn du Chef einer Company bist, vor allem auf so ein Rap-Label gezogen, ich glaube, es liegt nur in der Natur der Rap-Label-Sache. Ich glaube, in jeder anderen Company, wo jemand Chef ist, wird niemals der Mitarbeiter in Frage stellen, ob der Chef wegen dem Mitarbeiter Geld verdient und so. Aber in dieser Sache, wo es halt auch um künstlerisches Schaffen geht und jeder der Künstler, glaube ich, auch das Gefühl hat, ey, ich kann das doch auch, weil er ist ja auch Künstler und Label-Chef. Also kann ich mich auch dahin entwickeln, in diese Fußstapfen zu treten. Hast du ganz häufig mit solchen Vorwürfen zu tun oder mit solchen Verdächtigungen, dass du irgendwas dribbelst oder dich auf Nacken anderer irgendwie bereichert hättest oder wie du letztens meintest, dass du jemanden runterhalten wollen würdest. Also dass man sich wirklich die Mühe macht, jemanden unter Vertrag zu nehmen, Verantwortung für ihn zu übernehmen, nur um sicherzustellen, dass derjenige nicht erfolgreich wird. Ja, nee, was für ein Soziopath muss man sein, um das zu machen? Und meiner Meinung nach kommen solche Behauptungen auch nur von Menschen, die von sich selbst ausgehen. Also du musst in deiner Psyche grundsätzlich dieses Verhalten nachvollziehen können, damit du jemanden vorwirfst, das zu machen. Das ist wie ein Dieb, der immer davon ausgeht, dass er beklaut wird. Du gehst immer davon aus, dass du beklaut wirst, wenn du selber jemand bist, der klaut. Und wenn du selber jemand bist, der Leute runterhalten würde oder so eine Macht ausnutzen würde, um Leute runterzuhalten, gehst du dann auch davon aus, dass das dein Gegenüber machen würde. Aber in Wirklichkeit projizierst du nur deine eigene Unsicherheit beziehungsweise deinen eigenen Fehler, den du dir selber eigentlich bewusst bist auf mich, weil du denkst, ich würde genauso handeln, weil du denkst, deine Art und Weise zu handeln ist die einzige, die Sinn ergibt. Aber ich sehe absolut keinen Nutzen darin, Leute unter Vertrag zu nehmen oder Verantwortung für Leute zu übernehmen, nur um sicherzustellen, dass diese Menschen keine Karriere bekommen. Das ist ja geisteskrank.
Lass mich da vielleicht noch abschließend eine Sache zu sagen. Also ich glaube, dass was da passiert, ist so, vielleicht kann ich da so ein bisschen die Wogen glätten, weil ich muss dazu auch noch eine kleine Anmerkung geben. Ich glaube, der Mo an sich ist einfach, und das meine ich nicht böse, sondern er hat halt einfach dieses Label-Erfahrung nicht. Und dadurch, dass er diese Label-Erfahrung nicht hat, was da für Kosten auf Künstler zukommen oder für Labels zukommen, was da entsteht etc., versucht er sich auf diese Art und Weise zu helfen. So, und was ich dazu aber sagen muss, von meiner Erfahrung aus, und jetzt rede ich von Künstler zu Künstler. Also ich rede quasi jetzt, was ich für eine Erfahrung mit Mo gemacht habe, als reiner Künstler. Nicht als jemand, der wenn ich den Mo angerufen habe und ich habe gesagt, Mo, ich brauche eine Hook, Mo, ich brauche dich morgen da und da. Der ist tatsächlich wirklich der ist sofort am Start gewesen. Der hat mich zweimal gefragt, der ist sofort gekommen. Den ging es dann auch gar nicht darum, was das für ein Song ist. Der war sofort präsent. Der hat also da, deswegen an dieser Stelle von meiner Seite erstmal dafür immer Props, wird der Mo von mir immer kriegen. Und was da jetzt bei euch beiden im Raum steht, also deswegen auch von mir, schöne Grüße, Mo. Aber was da bei euch im Raum steht, ich glaube, wenn ihr ein ganz entwaffnendes Gespräch miteinander führen würdet, wäre schon die Hälfte dieser Problematiken, die so Wirtschaftsprüfer und Anwälte extra erzeugen, um ihren Job eine Rechtfertigung zu geben, schon vom Tisch. Ich sage immer den Künstlern, ey, pass auf, du kriegst gleich einen Vertrag geschickt. Klar, musst du irgendwo das einem Anwalt geben, aber pass auf, dass der Anwalt nicht extra Probleme sucht, wo keine sind, um seinen Job zu rechtfertigen.
Ja.
Und glaubst du, wolltest du ehrlich gesagt mit dem neuen Pool, also mit dem alten Pool, den wolltest du in dein neues Haus bringen? Und dann wolltest du in den Garten bringen.
Wie kamst du jetzt wieder auf den Pool?
Ich wollte einfach wieder zurück zum Pool kommen. Das hat mich auch noch, das hat mich gerade gewurmt. Wolltest du den alten Pool, der quasi nie benutzt worden ist,
ja,
den wolltest du quasi nach hierhin transportieren lassen,
ja,
und dann quasi nochmal nach draußen in dein, auf dein Grundstück,
genau,
einsetzen. Ja. Das heißt, du, dir reicht nicht dieser eine Pool, der quasi im Haus ist, wo du die Türen so aufschieben kannst, wo du quasi...
Das ist kein richtiger Swimmingpool, das ist ein Whirlpool, was ich jetzt
okay,
meine.
Verstehe. So, okay, klar, ist kein richtiger Pool, ist nur, verstehe. Klar, macht Sinn.
Okay. Ja, ich bin der oberflächliche,
nein, du bist nicht oberflächlich,
materialistische,
nein, du hast dir das
über seine Verhältnis lebende... Nein.
Aber Bruder, man wird doch nochmal als Normalsterblicher auf solche Dinge aufmerksam machen dürfen.
Bruder, ich glaube, dass es dir selber auch ziemlich gut geht und du dein eigenes Vermögen eher so unter Verschluss hältst und dich, du bist eigentlich das, der Wolf im Schafspelz. Du probierst dieses Ding die ganze Zeit in meine Richtung zu schieben, als wärst du selber richtig arm. Aber lass doch mal über deine Vermögen, Vermögensverhältnisse
sprechen. Leih mir mal 20. Ich habe unten wieder geparkt, Bruder. Ja. Ich habe wieder unten geparkt. Gleich komme ich wieder runter, dann schreibt er mich auf, dann raste ich aus.
Ja.
Nee, Spaß beiseite. Ich will ja dich nicht so darstellen. Ich freue mich wirklich. Ich meine das ernst. Ich kenne dich ja auch schon sehr lange. Ich habe mir natürlich hier und ich erlaube mir immer hier und da meinen Spaß. Aber das soll auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt hier die ganze Zeit immer vom Bus werfen will oder dass ich voll die arme Kirchenmaus bin. So soll das hier nicht dastehen. Mir macht es aber auch ein bisschen Spaß, immer so da reinzugehen, wenn du anfängst, über so Sachen zu reden, die dich ja ganz natürlich befassen. Mich würde es auch befassen, wenn ich mir gerade ein Haus gekauft hätte und ich will etwas, wofür ich Geld ausgegeben habe, hierhin transportieren. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das hier so ein Bashing betreibe. Aber es macht mir auch ein bisschen Spaß, ehrlich gesagt. Deswegen lassen wir das, gönnen wir das.
Ja, okay. Allgemeines, was geht ab? So, wir haben jetzt hier schon wieder
Brand
in den ersten 15 Minuten.
Ja.
Aber heute musste einmal Real Talk hier entladen werden, sonst hätte dieses Treffen heute gar keinen Sinn gemacht, weil ich war echt zu angepisst, um jetzt mich hier einfach hinzusetzen und darüber zu reden, dass Oliver Pocher Xavier Naidoo auf die Bühne gebracht hat und was ich davon denke. Weil eigentlich ist es mir scheißegal. Also, ehrlich gesagt, ich finde es irgendwie... Also ich finde, Oliver Pocher hat so ein gewisses Level an Integrität dadurch bewiesen, dass er die Eier dazu hat, das zu machen, weil meiner Meinung nach ist er eigentlich so ein
Mainstream-Charakter.
Ja, so ein Mainstream-anbietender, sich anbiedernder Typ, der niemals irgendwie diesen Status gefährden würde. Und man weiß natürlich, dass Xavier Naidoo gerade in der Kritik steht und dass man sich damit auf jeden Fall auch Probleme ins Haus holen kann. Da war ich von Pocher schon beeindruckt, dass er derjenige ist, der das jetzt macht so. Aber irgendwie ist es mir auch scheißegal. Was sagst du dazu?
Ich habe als lange Zeit immer, war Xavier für mich so ein Ausnahmekünstler, so, ne? So ein Typ, der wirklich alles erreicht hat, alles weggerockt hat und auch natürlich dementsprechend auch wirklich sehr talentiert ist und so. Und dann habe ich immer so ein Video gesehen und ich dachte, ich schwöre dir damals, ich dachte, das wäre so gefaked, das wäre gestaged. Da sitzt der und weint. Und
ja, ich kenne das.
Kennst du das?
Ja, ist crazy.
Und das ist ganz klar eine Störung, Bruder. Das ist ganz klar, entweder ist es vom Kiffen ausgelöst worden oder von anderen Drogen, aber das ist nicht normal. So actet kein normaler Mensch. Das merkst du. Also ich will jetzt nicht zu weit etwas herholen und mir anmaßen. Ich hätte psychologische Skills, die ich anhand eines Videos erkenne. Aber das wirkt auf mich so wie so eine bipolare Störung so.
Hm.
Ich will Xavier Naidoo auch nicht unterm Bus werfen. Der Mann hat so viel für deutsche Musik gemacht, hat auch wahrscheinlich viele Rapper, Hip-Hopper supported, unterstützt und dafür gebührt ihn Respekt so. Aber was da die letzten Jahre so von dem kam und was der davon sich gegeben hat, war nicht alles, muss man sagen, viele Sachen zu Recht auch kritikwürdig, also so, die er von sich gegeben hat. Aber einige Sachen waren wirklich, wo ich dachte so, okay, Digga, das ist doch schon wieder so ein bisschen am Rumschwurbeln, so, aber so in eine gefährliche Richtung.
Mhm.
Aber ich muss auch sagen, nicht jeder, der irgendwie Sachen in Frage stellt oder Sachen kritisiert oder so, ist für mich ein Schwurbler, ne? Das ist so, so sehe ich das überhaupt nicht.
Also, Xavier Naidoo für mich, der beste deutsche Musiker, also bester deutscher Musiker, ist schwierig zu sagen, aber er hat auf jeden
Fall. Hast du das gehört, Peter Fox?
Aber er hat aber auf jeden Fall das best deutschsprachige Album aller Zeiten rausgebracht, meiner Meinung nach. Nicht von dieser Welt, ist für mich das beste deutsche Musikalbum, das es jemals gab auf dem Markt. Xavier Naidoo, wirklich ein krasser Künstler. Und dass er mindset-technisch in so eine Richtung geht, war, glaube ich, schon immer so, wurde aber von seinem engeren Umfeld einfach abgeschmettert und ist nie so nach außen gedrungen. Was dann aber so zuletzt passiert ist, was dann auch das Glas, glaube ich, zum Überkippen gebracht hat, damit konnte ich jetzt auch nicht mehr so viel anfangen. Also jetzt lassen wir mal dieses Heulvideo und wie nennt man das?
Anodrom oder so.
Keine Ahnung.
Anochrom oder so.
Das, was aus dem Gehirn da rausgesaugt werden soll. Packen wir das mal jetzt zur Seite. Ich war schon so richtig irritiert, als ich dieses A Cappella von ihm gesehen hat, wo er auf einmal so gegen Kennex singt und so recht scheiße von sich gibt, als Leadsänger von Brothers Keepers. Das ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Jani, wie kannst du von dahin kommen? Das ist so, das ist für mich nicht so ganz greifbar und dennoch würde ich mir wünschen, dass er sich reflektiert.
Ich glaube, er hat
und auch, dass ihm auch verziehen wird, weil ich finde, er ist wirklich ein unfassbar wichtiger Musiker für Deutschland. Und er hat ja auch dieses eine Video gemacht. Es wirkte natürlich so ein bisschen gestaged, aber danach ist dann auch wieder gar nichts passiert. Keine Ahnung. So, ich bin der Meinung, wenn du dich aufrichtig vor die Kamera setzt und dich gerade machst und dich von deinen Aussagen distanzierst, dann ist es auch nicht die Aufgabe der Öffentlichkeit, Detektiv zu spielen und darüber zu richten, ob du das jetzt ernst meinst oder nicht. Weil wenn du es nicht ernst meinst, wirst du dich früher oder später sowieso wieder exposen. Dann nimm das doch an. Da hat sich jemand gerade gemacht, hat sich vor die Kamera gesetzt, hat sich entschuldigt. So, und wenn er es nicht ernst meint, wird er sich auch schon selber wieder ficken. Ihr braucht das nicht irgendwie zu analysieren. Weißt du, was ich meine? Aber er hat es halt gemacht und trotzdem ging keine Tür mehr für ihn auf. Und ich glaube, seitdem hat er auch wirklich mit dieser Entwicklung zu kämpfen. Ich denke, ihm selber ist es aber auch scheißegal. Der ist, glaube ich, so reich und so wohlhabend, dass er wirklich jetzt also keine Existenzängste verspürt, dadurch, dass er jetzt von der Industrie gecancelt ist. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Sache, die er mit seinem Künstlerego oder mit seinem eigenen Ego vereinbaren muss. Und da bin ich überfragt, wenn du jetzt wissen möchtest, was in Xavier Naidoo seinem Kopf abgeht. Ne? Das wird nur er irgendwie beantworten können. Xavier, wie sehr ihn das wirklich interessiert, dieses Canceling.
Wenn du mal einen Podcast machen möchtest, weil der Palm möchte ja so oft mit mir keinen Podcast machen, dann könntest du mal eine Folge hier übernehmen mit Palm zusammen. Dann könntet ihr auch über gewisse Dinge reden, wo ich außen vor bin, wie zum Beispiel die Pyramiden.
Ja. Darüber können wir zum
übrigens,
Beispiel reden.
Apropos Marien, ich weiß nicht, ob du willst, dass ich das jetzt hier aufmache.
Was denn?
Nee, über dich.
Was denn?
Bro, über dich, der Leon Lovelock.
Bro, er reproduziert das immer wieder,
Er hat das wieder hochgeholt, dieses Interview von dir mit
ihm. Warum macht er das jetzt? Er weiß ganz genau, dass ich gar nicht auf dieses Interview stehe, ne? Und ich habe es bis jetzt nicht offline genommen, so einfach nur aus Respekt vor ihm, weil wir haben dann Talk geführt, ich will es jetzt auch nicht zu überdramatisieren und ich finde auch, Ich habe mit ganz anderen Aussagen aus diesem Interview Probleme heute. Mir geht's gar nicht um diese eine Stelle, wo ich über Pyramiden und so rede, weil dieses Rumphilosophieren finde ich völlig legitim. Natürlich muss man drüber nachdenken, ob man das von der Kamera macht, weil heutzutage kannst du dadurch ganz schnell in eine komische Richtung geschoben werden. Aber da gibt's andere Aussagen, die ich einfach heutzutage nicht mehr so vertreten kann. Es ging auch an einer bestimmten Stelle geht's um Frauen. Ich will da jetzt auch nicht so tief reingehen, weil da gibt's auch eine Stelle, auch die könnte ich heutzutage rechtfertigen, aber so wie ich es in dem Moment gesagt habe und wie es mir heutzutage ausgelegt wird und auch manchmal in Zusammenhang zu dem gestellt wird, wie ich heutzutage mein Leben führe, wird mir das manchmal so ganz komisch ausgelegt. So. Und ich habe damit eigentlich, sollte diese Aussage in eine ganz andere Richtung gehen, aber da gibt's verschiedene Stellen, die ich heutzutage nicht mehr vertreten kann. Und er holt das immer wieder hoch und reactet dann darauf und redet darüber. Und wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Leon. Ich hatte mit ihm ein relativ gutes Verhältnis. Dann gab's so ein, zwei Sachen, die mir persönlich nicht gefallen haben, die dafür gesorgt haben, dass ich so ein bisschen auf Distanz gegangen bin. Und diese Sachen haben auch nichts mit seinen Aktionen in der Öffentlichkeit zu tun. Wir hatten ja eine Zeit lang wirklich gutes Verhältnis und ich habe ihn auch so privat ein bisschen an mich rangelassen. Und dann gab's dann so ein, zwei Dinge, die passiert sind, die ich zum Anlass nahm, um wieder ein bisschen auf Distanz zu gehen. Und dann hatte man nicht mehr so viel miteinander zu tun. Dann gab es dann irgendwann dieses Video von ihm, womit er sich selber ja richtig geschadet hat. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das, was er dort gesagt hat, richtig oder falsch gewesen ist. Meiner Meinung nach maximal falsch, weil er es zu einem Zeitpunkt gemacht hat, wo noch keiner wissen konnte, in welche Richtung das Ganze überhaupt geht. Und man kann auch mal einfach ein paar Tage chillen, bevor man ein Resümee oder einen Strich unter eine Sache zieht. Aber da war er auch noch bei mir. Da kam er zu mir und ich habe ihm die Tür geöffnet, obwohl diese privaten Geschichten da schon passiert sind. Habe ich ihm trotzdem noch mal einen Rat gegeben, wie er meiner Meinung nach damit umgehen sollte. Und dass er ein cooler Typ ist. Man hat ihn irgendwie ermutigt, ihm gut zugeredet und so. Aber er hat dann, glaube ich, einfach nicht mehr so den Anschluss zu dem gefunden, wo er eigentlich hin wollte. Und ist dann komplett in diese Richtung gegangen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke jetzt auch mittlerweile, er hat sich wirklich seine eigene Community aufgebaut. Also es gab ja eine Zeit lang diesen Leon Lovelock Hate. Aber das war in der Zeit, wo er glaube ich, auch wirklich probiert hat, noch Teil dieser Szene zu sein. Und irgendwann haben die Leute gemerkt, dass er wirklich sein eigenes Ding macht und in eine komplett andere Richtung geht. Seitdem hat auch die Hip-Hop-Szene und diese ganze Urban-Lifestyle-Kultur mit ihm abgeschlossen und er ist kein Thema mehr und er bekommt nur noch Feedback von den Leuten, die sich seinen Content wirklich reinziehen und diesen Content auch mögen. Und dementsprechend kriegt er da auch positives Feedback aus dieser Community. Eine Community, die mit unserer Bubble meiner Meinung nach gar nichts zu tun hat, ja. Und das ist in Ordnung, deswegen will ich ihn da auch gar nicht bashen, vor den Bus werfen oder irgendwie ein komisches Gefühl geben. Aber es gab auch schon mal vor einigen Monaten kurz Diskussionen zwischen uns, weil er auf Sachen von mir reacted hat und mich dann so ja, gefühlt wie ein Schlafschaf darstellen wollte, wie so ein Typ, der früher voll kritisch war, aber jetzt irgendwie sich dem Mainstream probiert anzubiedern und mit jeder Meinung Komfort geht. Da habe ich ihm auch gesagt, hör mal, Bro, ist Schwachsinn, was du da von dir gibst und auch die Art und Weise, wie das von deiner Community aufgenommen wird und wie die sich dann wieder unter meinen Beiträgen bemerkbar machen. Lass mal gut sein, Digga. So, und ich glaube, meine Message ist damals angekommen und dass er jetzt 6-7 Monate später wieder dieses Video rausholt und wieder drauf reactet, scheint mir auch langsam, da kriege ich langsam das Gefühl, dass er ein bisschen schwer vom Begriff ist. So, ne? Und ich habe das Video online gelassen, obwohl er wusste, dass ich es am liebsten offline nehmen würde. Das habe ich ihm zuliebe gemacht. Aber wenn er das jetzt zum Anlass nimmt, das immer wieder reproduzieren und darauf zu reacten und irgendwas von sich zu geben, keine Ahnung, ja. Kann auch sein, dass ich das offline nehme. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
Ja, das ist leider das Ding mit dem Internet. Ich habe natürlich auch Aussagen in Interviews, wo ich heute sage, mein Gott, was habe ich da gelabert? Aber ich bin auch nicht mehr der gleiche Mensch von vor 15 Jahren. Es ist, oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Jeder Tag ist ja irgendwo eine Entwicklung oder sollte im besten Fall eine Entwicklung hergeben. Ja. Natürlich jetzt nicht in riesigem Ausmaß, aber mit der Zeit ist natürlich, dass man seine Meinung zu gewissen Dingen ändert oder verändert. Das ist völlig legitim. Die Leute sagen immer so, ah, du hast dich verändert, als ob es das Schlimmste der Welt wäre. Ja, du bist gleich geblieben, du Penner. So, weißt du, so, jeder Mensch verändert sich und deswegen ist natürlich, im Internet muss man immer sehr bedacht sein, was man da von sich gibt, ob das die persönliche Meinung ist, ob das eine Ansicht ist oder was auch immer. Ich will jetzt gar nicht so tun, als ob ich immer alles so richtig gesagt hätte oder auch in meinen Liedern vielleicht irgendwie auch falsch ausgedrückt hätte, hier oder da. Aber es ist halt so, ne? Die Leute nageln nicht, die wollen nicht dann daran festnageln. Nein, du hast aber so und so gesagt. Warum änderst du jetzt deine Meinung? Du darfst deine Meinung niemals ändern. Du musst genau so sein, wie du vor 12 Jahren einmal im Interview gesagt hast. Wenn du das einmal änderst, bist du ein Hurensohn. Das hat mein Onkel Ali mir beigebracht. Wer seine Meinung ändert, ist sein Hurensohn. Habibi, dein Onkel Ali hängt im Café seit 25 Jahren ab. Erzähl mir nichts über meine Meinung und verpiss dich. Das war's.
Das, ja, das große Problem, was viele Leute haben, ist einfach, dass sie sich persönlich getriggert fühlen, wenn jemand an deren Grundbaum rüttelt. Kennst du so? Es gibt Leute, die haben so bestimmte Glaubenssätze tief in ihrem Bewusstsein verankert und das ist auch schon teilweise durch die Erziehung und durch die Sozialisierung und durch das Aufwachsen passiert. Und wenn du da irgendwie aus diesem Gedankenspektrum bereit bist auszubrechen und irgendwie Freigeist zu sein, da haben viele Menschen ein persönliches Problem mit. Aber auch das ist psychologisch betrachtet ja eigentlich nur die eigene Unsicherheit, die dann auf dich projiziert wird, weil du brichst aus, du traust dich, eigene Gedankengänge anzustreben und bei bestimmten Dingen wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, Denkmuster aufzubrechen, die du vielleicht von deinem Vater oder von Älteren aus deiner Familie in die Wiege gelegt bekommen hast, einfach nur, weil du das logische Denken besitzt, zu sagen, ey, nur weil mein Vater mir was beigebracht hat, heißt das nicht, dass er mit allem, was er mir beigebracht hat, Recht haben muss, weil wir sind die neue Generation, ich bin jünger, kann sein, dass ich sogar Dinge lerne, wo ich sogar irgendwann mal auf meine Eltern zurückzugehen muss und denen sagen muss, ey Leute, bei dieser Sache müsst ihr euer Bild ein bisschen erweitern. Man denkt heutzutage nicht mehr so, ne? Und damit haben viele Leute ein riesiges Problem. Und wenn du dann aus diesen Mustern ausbrichst, dann fühlen die sich davon offended und probieren das auf dich zu projizieren. Und das ist Gift für die Gesellschaft, meiner Meinung nach.
So, Pam.
Ja, bitte.
Ich habe eine Frage.
Ja, bitte.
Was nennen wir deine Top 3...
Ich sollte vor der nächsten Episode auf jeden Fall einen kiffen, bevor ich hinkomme.
Nenn mir deine Top 3 Battles,
ja,
die du jemals auf Deutsch gesehen hast.
Top 3 Battles, die ich jemals auf Deutsch gesehen habe.
Ob written, a cappella, ob freestyle auf beat, ob auf rückwärts, auf...
Ich weiß gar nicht, ob ich dieser Frage jetzt zu 100% gerecht werden kann, weil ich mir halt viele von diesen ganzen neuen Battle-Geschichten, Top Tier Takeover, Diltily und so, einfach de facto nicht reingezogen habe. Aber von allem, was ich wirklich gut kenne und auch noch auf dem Schirm habe, würde ich wirklich, und nicht nur, weil du jetzt hier am Tisch sitzt, Fahrt vs. Band ist für mich ein All-Time-Klassiker, auch wenn seine Parts jetzt nicht unbedingt einen Beitrag dazu leisten, dass das ein Klassiker ist. Das hast du eher mit deiner Performance gemacht. Ich weiß es nicht, Alter.
Lass mich dir auch einreinigen.
Greg by Basic, ja, ist auch einer der absoluten Klassiker. Rest in Peace an der Stelle, Basic.
Ich weiß, welchen du als drittes sagst.
Welchen?
Last Game Drop Dynamic.
Ja, zum Beispiel, aber ich hatte jetzt gerade auch Pillard und 45ers gegen Favorite und Selfmade im Kopf, okay. Aber das sind halt diese ganzen Feuer über Deutschland-Geschichten, ja, weil die habe ich wirklich aufgesaugt und kann dazu auch eine fundierte Meinung haben. Jetzt aus den aktuelleren Geschichten würde ich wirklich sagen, ja, Last, Drop Dynamic, Cynic, Mighty, dieses erste Battle, was noch bei Rapper Mittwoch stattfand, nicht dieses Rematch. Dann gab es auch ein sehr starkes Battle von Tierstar. Ich weiß nicht, ob das gegen Disaster war oder ob er auch gegen einen deutschen Gegner gebattelt hat, wo er einmal richtig stark performt hat. Ich bin mir aber ehrlich gesagt unsicher. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das sind diese Geschichten. Wie gesagt, Kiruma habe ich letztens...
Ich habe ihn angeschrieben.
Hast du dir ein, zwei Battles reingezogen? Der ist gut, ne?
Er ist super gut, er gefällt mir richtig gut, richtig geiler Vibe, richtig geiler Typ. Er gibt mir ein bisschen Snagger-Pillard-Vibes.
Ehrlich?
Kann mir nicht helfen, aber jetzt gar nicht auf negativ gemeint. Ich habe das Gefühl, ey, vielleicht Kiruma, vielleicht kannst du es einmal auflösen, schreib mir deine Story, Fahrt, was laberst du für eine Scheiße? Ich bin von niemandem beeinflusst, aber ich habe das Gefühl, vielleicht vertue ich mich da auch, vielleicht ist er auch viel zu jung dafür, dass er so leichte S&P
okay,
krass. Vibes, aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht, weil er so ein großer, starker Deutscher ist, mit so Glatze gibt er mir so eine Vibes. Dann will ich
aber weißt du, warum ich ihn feiere? Also, siehst du das auch so, dass er so diese zwei Welten irgendwie vereint? Dieses moderne Battle-Ding, aber diese Rap-Skills, die in unserer Zeit eine Rolle gespielt haben.
Ich finde ihn gut. Ich finde ihn richtig gut, der Junge.
Ja, die sind auf jeden Fall. Aber du wolltest jetzt eine Top 3 und ich habe dir jetzt einfach eine Top 10 daraus gemacht.
Es ist ziemlich ähnlich bei mir, nur dass ich so jetzt die Top 3. Ich würde mich jetzt selber nicht da reinwählen wie so ein Penner. Deswegen würde ich da noch vielleicht auch so ein Last Drop Dynamic eher reinwählen. Also so dieses Battle, dieses Gregpipe Basic Ding war auch unglaublich zu seiner Zeit. Also was Gregpipe da abgefeuert hat mit Saugnäpfen, die hervorstechen wie Raufäpfel.
Du hast damals One-on-One auch gegen so einen Typen gebattelt, der richtig gut war. Und du hast ihn, glaube ich, einmal im Finale weggefickt. Wie war sein Name nochmal? Ich habe mehr Testosteron als Sylvester Stallone.
Schaban.
Genau.
Ey, Bruder Schaban, jetzt packe ich eine Story aus. Warte, jetzt
mach gib's dir noch,
Alter. Bruder, hör zu. Dieses One-on-One, ne?
Ja.
Da waren Schaban, ich, Gier, Gregpipe am Finaltag. Also so 16 wirklich Monster. Da waren auch noch aus anderen Städten Monsters wirklich? Dabei.
Okay.
Ja,
okay.
Da waren wirklich, wirkliche Monster. Und ich war so fokussiert, Digga. Ich wollte so konzentriert da anreisen. Ich schwöre auf alles. Digga, ich bin alleine mit dem Zug dahin gefahren. Jeder, der mich angerufen hat, ich habe gedacht, fahr dahin, wir sehen uns dort. Laber mich nicht voll, ich muss auflegen. Tag, aufgelegt. Ich bin alleine mit dem Zug nach Dortmund und bin dann zum Soundgarden gelaufen. Dann Battle hier, Battle da. Ich bin die ganze Zeit abgehauen. Vor allen Leuten, ich wollte fokussiert bleiben. Ne? Und dann habe ich es auch geschafft, Digga. Und dann wollte ich eigentlich ich wollte den Schabern mir packen. Vorm Finale, weil ich mochte den schon zu dem Zeitpunkt. Wir waren schon richtige Homies. Und ihm sagen, Digga, guck mal, der Erste kriegt 500, der Zweite kriegt 850. Egal, was passiert, wir teilen das Geld. Und ich finde den die ganze Zeit nicht. Ich frage seine Homies, wo ist der? Die wissen auch nicht, wo der ist. Der war, glaube ich, auch draußen, wollte frisch klaren Kopf haben, weil er wusste auch, dass er gegen mich antritt und ich wusste auch gegen ihn. Und so hätten wir beide irgendwie, keine Ahnung, gefühlt so, jeder hätte die Hälfte gehabt, so, ne? Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gefunden. Und er hat mich auch nicht gesehen. Und dadurch musste ich dann auf die Bühne gehen und das Ding durchziehen und gewinnen. So, ne? Das waren 500 Euro. Das war damals massiv, ne? Massives Geld. Irgendwann rufen die uns an und sagen so, ja, wir nehmen euch mit nach La Plagne. La Plagne ist so ein Skiort. Bruder, und wir waren 18, 19, 20 so, ne? Wir nehmen euch mit zu so einem Skiort. Da war nichts. Da war nur scheiß Schnee und diese Hütten, in denen wir gelebt haben, ne? Und wir kommen da an, Bruder, und die haben uns das nicht richtig erklärt. Dann sagen die so abends, ja, da sind so Mikrofone und Turntables, ihr könnt ja für die Leute freestylen. Ich sag, was soll ich machen? Ja, für die Gäste, die dorthin kommen, sollen wir freestylen, so Entertainment. Ich so, ich werde hier für niemanden freestylen, der leckt mich am Arsch, habe ich gar nicht gemacht, ne? Aber pass auf, Bruder, das Lustigste an der ganzen Geschichte ist Schabern, Bruder, jetzt kommt es, ne? Wir treffen uns abends alle in Essen vor dem Reisebus, also der uns nach Frankreich bringt, La Plagne. Bruder, alle kommen so mit Tasche, Reisetasche, ich lerne alle so kennen, ey, wie geht's? Ja, gut, ja, voll geil, wir fahren nach Frankreich, wie ist das? Bruder, ich schwöre auf alles. Der Schaban, ich sehe den vom anderen Ende des Bahnhofs so auf mich zulaufen. Ich freue mich so, ich rufe so, Schaban, Bruder, was geht ab? Es war so nachts, so, Bahnhof war leer, 11, 12 Uhr. Er so, hey, was geht, Bruder, dies, das? Ich so, wo ist deine Reisetasche? Der hebt eine Aldi-Tüte hoch, Bruder. Der hatte original eine Boxershort da drin, ein T-Shirt, ein paar Socken und Kaffeepulver. Ich sag, ey, Bruder, wie willst du denn da überleben? Sagt er, ne? Sag ich so, was, wo sind deine Klamotten? Bruder, der hat jeden Tag seine Boxershort genommen, sein T-Shirt genommen, seine Socken genommen, die gewaschen, die auf die Heizung gelegt, da konnte der nicht raus. Weil er aus seinem Zimmer, weil seine Sachen nass waren, der Schaber, Alter. Ey, das ist so ein geiler Typ. Ich bin auch jahrelang danach noch mit ihm Kontakt. So, wir haben heute noch ganz selten mal Kontakt, aber ich muss sagen, ne, Schaber, einer der witzigsten Menschen, immer nur Liebe für Schaber.
Ich kann nur diese Zeile noch. Ich habe mehr Testosteron als Sylvester Stallone. Ich mache deine Schwester einen Sohn. Und dann das, der Konter drauf, ich weiß noch nicht mal, ob das dein Konter war oder ob es von jemand anderem war, irgendwas, Schwester, ich habe keine, aber wenn du willst, mache ich dir eine. Irgendwie sowas war
okay.
Freestyle-mäßig die Antwort darauf, daran kann ich mich noch erinnern. Aber der war auf jeden Fall witzig.
Kaban. Kaban hatte früher, ganz, ganz früher, noch vor One-on-One, Bruder, der hatte Dreadlocks bis zu der Kniekehle. Also er hatte so einen riesigen, kennst du diesen einen Typen von Star Wars, diesen Krieger, der so, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Bruder, er hatte einfach Dreadlocks bis zu den Knien, ne? Du konntest sein Gesicht gar nicht richtig sehen, dann stand er da immer so wie so, aua, aua.
Bruder, hab ich dir mal erzählt, dass ich war 2002 und 2003, ich glaube sogar noch kurz bevor wir uns kennengelernt haben, beim zweiten Mal haben wir uns dann schon kennengelernt gehabt, war ich bei so einem Hip-Hop-Workshop, das es damals in Hagen gab. Hast du davon mal gehört? Hip-Hop-Watch hieß das. Boah, kennst du das?
Nee, das habe ich nicht mehr. Oder habe ich das noch auf dem Schirm oder habe ich nicht mehr auf
dem Schirm? Das ist jetzt nur so eine Anekdote, die ich reinwerfe. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, wie wahnsinnig das gewesen ist. Ich bin einfach als 12-, 13-Jähriger hingegangen, da waren da voll viele Crews, so Underground-Crews. Ich könnte jetzt auch ein paar Namen aufzählen, du kennst die alle. Die waren da alle so Mitte 20, auf die 30 zugehende Leute. Und ich bin da so einfach als 12-, 13-Jähriger Rapper, so 3 Tage am Stück mit denen in dieser Jugendherberge. Und irgendwelche Workshops über Business und über Rap und über Produzieren. Und du konntest dich in verschiedenen Workshops einschreiben und arbeiten. Es war dann immer so Hip-Hop-Party und dann, das ging von Freitag bis Sonntag und dann samstags gab es dann die Jam, die dann irgendwie Kulturcafé Bochum stattfand und dann konnte jeder auftreten mit seinem Set und für mich war das so riesig, meine ganze Familie ist gekommen, als ob ich auftritt im Madison Square Garden hätte, kennst du so. Das ist so lustig gewesen, Alter. Und ich denke jetzt gerade dahin zurück, weil ich überlege so über diese ganzen... Leute, die da waren, wo sind die heute? Aber es gab einen Typen, der war von der Ruhrpott Conference. Und Ruhrpott Conference hat mich ja auch wirklich noch lange Zeit unterstützt. Und ich habe dann da das erste Mal richtig aufnehmen können und so. Aber Jotti, kennst du den Jotti noch?
Klar, der Grieche Jotti.
Ja.
Jotti war Killer.
Jotti, Killer-Typ.
Was macht Jotti?
Liebe Grüße, ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Ich weiß nur, ich habe ihn zuletzt gesehen, da war ich in einem Alter, wo ich nicht mitkiffen durfte. Also so richtig, also so richtig Dings, so Verantwortungsbewusstsein mir gegenüber. Und dann sind wir uns irgendwann, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hab ihn dann irgendwann vor einigen Jahren auf einem Out for Fame Festival. Mm. Ich war so gerade Interview am Geben und dann so, hey, und ich drehe mich so um. Ich sehe Jotti, ich freue mich voll, aber ich merke, er ist so ein bisschen
distanziert.
Weil er wahrscheinlich nicht einschätzen kann, wie kommt er mir jetzt. Ist er jetzt arrogant? Nee. Gute, aber Digga, ich habe so eine gute Erinnerung an diese Jotti, Zeit.
Jotti, super Typ, Digga.
Und vor allem habe ich eine sehr gute Erinnerung an alle Leute, die damals korrekt zu mir waren. Also die mich nicht so wie so ein kleines Kind behandelt haben, sondern wirklich so mir diesen Respekt gegeben haben und so diesen Traum und diesen Ehrgeiz von mir, Rapper werden zu wollen, ernst genommen haben. Und dazu gehörte er auf jeden Fall. Und deswegen liebe Grüße an der Stelle
an Jotti.
An Jotti.
Oder in Hagen, da gibt es eine ganz wilde Geschichte, ne?
Ja.
Ich war ja früher viel in Hagen mit MC Mo. MC Mo war mein Homeboy, Digga.
Wer ist nochmal MC Mo?
Der war ein super, super, ist ein super Junge gewesen. Der hat mich immer bei sich pennen lassen. Wir sind immer zusammen ins Studio zu Klitko gefahren. Er hat mich echt in Hagen immer so, der hat mich wie ein Bruder aufgenommen. Und leider hat er dann irgendwann, sind unsere Wege auseinandergegangen. Es gab halt nicht wirklich Meinungsverschiedenheiten, aber ich hatte, glaube ich, andere Interessen. Seine Musik ist in eine ganz andere Richtung gegangen damals. Und es gibt eine ganz lustige Geschichte. Irgendwann sagt der MC Mo, ey Bruder, heute Abend komm nach Hagen. Ne? Ich sag so, ja, was soll ich denn da? Und er so, ja, hier ist eine Hip-Hop-Party, Torch schlägt auf. Ne? Und ich so, yo, was soll ich mir das denn Torch geben, wenn er da auflegt? Er so, egal, einfach Hip-Hop und so. Und ich gehe da hin auf diese Party, Bruder, und alle sind gut drauf, dies, das. Und ich krieg mich mit irgendeinem so Typen in die Haare. Ne? An dieser Stelle auch an beide schöne Grüße. Ich hab die danach Jahre später wieder gesehen, so schwamm drüber. Ich krieg mich mit diesem Typen in die Haare und ich weiß noch, ich geb den so einen Schlag gegen die Kehle so. Also nicht so mit der Faust, sondern so mit der Hand, so wenn man jemanden wegschuppen will. So habe ich ihn an den Kopf, also am Hals gepackt und weggeschubbt. Oder in dem Moment kriege ich von der Seite eine Bombe des Grauens und ich knall mit der anderen Seite meines Gesichts, weil ich so mein Gleichgewicht verliere und nach links falle. Kann ich so mit der, hier siehst du die Narbe? Kann ich mit der Seite meine Augenbrauen voll an so eine alte Holztheke. Bam! Ei. Bruder, alle Lichter sind angegangen in meinem Gehirn. Ne? Alter, dass ich nicht tot umgefallen bin, war alles. Direkt am Saften, die ganze Scheiße am Runterlaufen. Dann musste ich natürlich raus, weil ich der Aggressor war. Der eine hat mich da halt mit einem Schlag komplett zersägt, weil er von der Seite kam. Ja, wurde dann geklebt und so eine Scheiße. Und dann habe ich diese Narbe für immer behalten. Also schöne Grüße nach Hagen. Ihr wisst Bescheid, ihr seid Gangster.
Also ey, Fahrt ist auf jeden Fall kein Kind von Traurigkeit. Das kann ich hier sagen. Alle Rapper, die immer so viel Scheiße labern in der Öffentlichkeit. Ich glaube, er gehört auf jeden Fall in die Top 3 der Rapper, die am meisten Schlägereien hatten. Ob er diese jetzt wohl als Gewinner oder als Verlierer über die Bühne gebracht hat. Hier mal, da mal so. Man muss einstecken, aber auch austeilen können. Ja, aber wenn wir jetzt schon über... Oldschool-Rapper und Underground und alte Persönlichkeiten aus dieser Szene sprechen, habe ich eine Frage an dich. Kennst du diesen Alex, der dieses Wochenende in Düsseldorf erschossen wurde?
Ehrlich gesagt nicht, das hat mich auch gewundert. Mich haben heute ein paar Leute darauf angesprochen, ich war in Gladbeck im Restaurant, schöne Grüße an Maidan, beste Restaurant, wenn ihr in Gladbeck seid, kommt da hin und Parm Bakili ist das Codewort, dann kriegt ihr von mir einen Döner ausgegeben.
Yes, sir.
Die haben mich auf den angesprochen und ich konnte mir keinen Reim auf den machen. Kennst du ihn?
Ich habe das Bild gesehen und irgendwie kommt mir sein Gesicht bekannt vor. Ganz alte Erinnerung, die irgendwo noch im Hinterkopf gespeichert ist, aber ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall unfassbar traurig. Rest in peace, Ruhe und Frieden. Ich glaube, ja, dieser Streit hatte jetzt nichts mit Hip-Hop oder Rap per se zu tun. Das
Beileid an seine ganze Familie.
Kam, glaube ich, aus einer ganz anderen Geschichte. Aber ja, herzliches Beileid an seine Familie. Und crazy, Alter. Crazy. Kann man gar nicht so viel zu sagen, aber ist auf jeden Fall so, wie es ist. Wenn wir aber schon über Battle Rap und Anekdoten, Geschichten, Veranstaltungen und diese ganzen Spirenzien uns unterhalten. Du warst ja Ende des Jahres bei diesem Battle, glaube ich, in Köln, ne? Hast du das live gesehen?
In Köln?
War das nicht in Köln, dieses Jesus Battle?
Ach so, ja, da war ich gewesen. Ja, da genau.
Hast du das Battle auch live gesehen?
Ja, ich stand da mit ein paar Leuten, hab mir angeguckt, was als Jesus angefangen hat. Ich so, ey, der Jesus, der rappt auch schon lange so. Und ich habe den auch als guten Rapper in Erinnerung. Ne, jetzt, ey, man kann
jetzt ohne, dass man das Thema wieder hochholen will, ich denke auch, dass es für ihn so ein bisschen unangenehm ist, weil es halt wirklich eine Niederlage ist.
Nach wie vor halte ich Jesus für einen guten Rapper. Ich sag das auch nicht, weil ich irgendwas zu befürchten habe. Du kennst mich, ich kack da komplett drauf. Aber das, was der da gemacht hat, war falsch. Das war einfach falsch. Und er war nicht gut beraten, dieses Battle unter diesen Umständen anzutreten. Ich weiß nicht, ob er noch mit Kay befreundet ist, aber die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, mit denen er dort war, wir haben sogar an dem Abend Kay angerufen. Also wir haben K1 angerufen, weil irgend so ein Homeboy von ihm dabei war. Also ich glaube, ein Syrier oder so. Also ich weiß
nicht.
Und ich weiß nicht, ob er persönlich auch wieder gut mit Kay ist, aber jemand hätte, und ich glaube auch, dass er eigentlich früher Freestyle-Battles gemacht hat, der Jesus, aber was er sich da vorgenommen hat, war komplette Katastrophe. Ich habe das nach 10 Sekunden, Entschuldigung, wenn ich jetzt so anmaßend klinge oder so überheblich, ich habe nach 10 Sekunden gemerkt, dass das nichts wird, was der da macht. Das war nicht darauf ausgerichtet, dass ich eine Person live vor Publikum battlen muss. Das war so, ich trage etwas vor und das war schon nicht stark. Damit ging das schon so direkt in den ersten paar Sekunden, wusste ich, wenn der Gegner jetzt nur ein bisschen performen wird, nur ein bisschen, werden die das alle feiern. Das war schon so, du musstest quasi, ja, aber nichtsdestotrotz hat der Gegner dann auch natürlich gute Punchlines, gab gute Rhymes und so, aber das war jetzt meiner Meinung nach kein Battle, das so in Erinnerung der Leute bleibt, weder von der einen noch von der anderen Seite, dass man jetzt sagen könnte, boah, das war so ein Riesending.
Ich finde, Cassius Clay, seine Leistung war auf jeden Fall sehr gut, aber die ist jetzt nicht so gewesen, dass es unmöglich gewesen wäre, ihn zu besiegen, wenn der Jesus.
Ich fand die Leistung auch gut, aber bei Cassius Clay muss ich dazu sagen, es gibt Battles von ihm, die ich krasser fand als das, also auch was seine Leistung betrifft. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht jedes Battle, die 100 Leistung immer wieder toppen. Natürlich sollte das der Anspruch sein, aber ich persönlich kenne Battles von Cassius Clay jetzt so aus dem YouTuber-Sektor, wo ich sage, da hat er viel krasser geactet, viel heftiger, viel intensiver, aber ich meine, ich kenne das ja als Battle-Rapper oder als ehemaliger Battle-Rapper, aktiver bin ich ja gerade nicht. Wer weiß, was die nahe Zukunft bringt. Ihr wisst ja Bescheid. Aber ich kenne das Gefühl auch, wenn du schon merkst, dein Gegner krüppelt da rum und der kackt ab, Digga.
Das beflügelt dich noch mehr.
Oh, Baby, das ist 10 Red Bull auf einen Schluck. Das ist 10 Red Bull auf einen Schluck. Dann gehst du so über den drüber. Dann brauchst du dir nicht mehr Gedanken machen, ob du irgendwas vergisst oder du wirst nichts mehr vergessen.
Wie gesagt, wollte das Thema nicht nochmal hochholen, aber mich hat es einfach interessiert, wie du als jemand, mit dem ich mich regelmäßig austausche, weil wir haben komischerweise auch gar auch nicht privat kein einziges Mal darüber gesprochen, wie du diese Leistung wahrgenommen hast. So, weißt
es war mir klar, Cassius wird den zersägen. Hat er dann auch gemacht, der ist direkt mit so einer miesen Reim-Kombo reingekommen und da war das Ding schon gelaufen, Alter. Da konnte ich mich schon umdrehen und in den Backstage mich reinsetzen. Da war klar und dann kriegt
er... Es war wahrscheinlich auch so, dass das so ein bisschen... Auch jetzt, ich will jetzt nicht das Wort Fremdscham benutzen, aber es tat ihm wahrscheinlich auch leid für ihn in dem Moment. 100%. Ne?
Ich will jetzt auch nicht die Namen nennen von den Leuten, die dabei standen, weil vielleicht wollen die das gar nicht. Wir haben uns so alle angeguckt und haben so den Kopf einfach nur so geschüttelt. So, ey, das ist nicht. Das ist so. Dann in dem Moment bin ich so zum Stand gegangen, hab mir so ein Top-Tier-Takeover-T-Shirt gekauft. Ich so, wie kriege ich die Zeit überbrückt? So, das war schon scheiße, Mann.
Scheiße.
Jesus, Habibi, schöne Grüße an dich und deine Freunde, die ich da kennengelernt habe an dem Abend. Cassius Clay, schöne Grüße.
Ja.
Aber am Ende des Tages, heißt, man, ich will jetzt auch nicht wie so ein Friedensaktivist klingen, aber Props dafür, dass er trotzdem angetreten ist. So, ne? Aber Props, davon kannst du dir halt auch nichts kaufen und ist auch jetzt nichts, womit du ein Leben lang irgendwie dich zufrieden geben solltest, weil du irgendwie nur angetreten bist. Ne? Das sollte nicht der Anspruch sein. Aber ist halt so gekommen für ihn.
Ja, auch liebe Grüße an alle an der Stelle. Und mal schauen, was in diesem Battle-Rap-Ding noch passieren wird.
Weißt du, warum ich überhaupt auf dieses Ding gekommen bin mit diesen Battle-Sachen?
Ha.
Weil hier auf diesem Zettel draufsteht, Samra bringt Feuer über Deutschland zurück. Hat Samra Feuer über Deutschland zurückgebracht?
Nee, der hat einen Song rausgebracht, der Feuer über Deutschland heißt.
Thematisiert er da Feuer über Deutschland?
Nein. Aber in dem Video ist Savas so Jury und er battelt so leutemäßig. Das ist der einzige, okay, das ist die Brücke.
Das ist der Aufhänger.
Die Brücke, die er dazu gestanden hat. Aber ich finde den Song richtig gut.
Ich habe gehört, Samra würde gegen dich gerne antreten und dann würde das Feuer über Deutschland heißen. Schöne Grüße.
Ja, ich glaube, wir haben für heute alles gesprochen. Es gibt noch ein sehr unschönes Thema, was ich auf dem Zettel habe, was ich unbedingt ansprechen wollte. Und zwar die erneute Inhaftierung ist ja jetzt schon einige Monate her. Aber Tumash sitzt in Iran wieder im Knast und wurde jetzt letzten Endes zum Tode verurteilt. Ich habe vor einigen Tagen auch ein kurzes Interview mit dem WDR dazu geführt. Das wird, glaube ich, diese Woche irgendwann bundesweit ausgestrahlt. Und ja, es ist einfach nur eine Farce meiner Meinung nach, ne? Dass du als Rapper wegen dem Inhalt deiner Texte im Gefängnis landest und dann auch noch die Todesstrafe bekommst. Also ich gehe davon aus, dass die sich irgendwann die Moral auf die Stirn schreiben werden und bekannt geben, dass sie ihn Gnade erwiesen haben und seine Todesstrafe deswegen zu 30 Jahren Knast umgewandelt wird. Aber dass du als Rapper wegen Rap-Texten auch nur einen einzigen Tag im Knast landest, ist für mich so absurd. Deswegen liebe Grüße an die gesamte Familie von Tumash, ob hier oder auch im Iran. Und Free Tumash, das ist einfach geisteskrank, was da passiert, Alter.
Ja, das ist tatsächlich nicht angebracht und auch total überzogen. Und wenn man jetzt sagt, der Typ hat die Todesstrafe verdient, weil er sich seiner künstlerischen Tätigkeit hingegeben hat, dann was wäre denn damals mit Hafiz passiert? Einem der berühmtesten Iraner, die es jemals gegeben hat, hätte man denn dann zu 100 Mal Todesstrafe verurteilt.
Wahrscheinlich.
Deswegen, also an dieser Stelle schöne Grüße unbekannterweise auch an Tumash und seine ganze Familie. Ich wünsche dir natürlich das Beste. In so einer Situation ist natürlich immer leicht reden. Ich wünsche ihnen das Beste so, aber ich denke, es sollte klar sein, dass Pam und ich uns da ganz klar von distanzieren und diesem jungen Mann natürlich nur das Bestmögliche wünschen und seiner Familie. Und wie du schon so schön angemerkt hast, kein Mensch, egal wo, egal wie sehr die Meinung auseinandergeht, sollte aufgrund seiner künstlerischen Tätigkeit irgendwie das Gefühl haben oder die Angst haben, dass er quasi in Haft genommen wird oder verurteilt wird oder bestraft wird, weil das, dann sind wir wieder, ja, in der, die Deutschen kennen auch diese Zeit. Die Deutschen kennen auch diese Zeit, wo es sowas mal in Deutschland gab. Die Ostdeutschen kennen das auch und wir Iraner kennen das auch. Und es gibt auch viele andere Länder, in denen es das auch gibt. Ich glaube, die Russen sind da auch nicht so weit von entfernt und viele andere Länder. Deswegen habt immer ein Auge drauf und guckt, was ihr persönlich machen könnt in solchen Fällen. Ja. Pam und ich sind da auf Social Media, soweit es unsere Möglichkeiten hergeben, versuchen darauf aufmerksam zu machen. Und das solltet ihr auch tun. Ja.
Ja, und das ist der Hauptgrund, dass wir trotz der Friseur, Whirlpool und Ex-Künstler-Probleme am Ende des Tages immer dankbar sind, dass wir hier in Deutschland ein unfassbar privilegiertes Leben führen, unsere künstlerische Freiheit ausleben können und dann auch noch mit unserem Hobby Geld verdienen und diesen zum Beruf machen konnten. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass es möglich ist, diesen Weg zu gehen, wenn man ihn gehen will, aber wie wir anhand des Beispiels Tumash sehen, ist es keine Selbstverständlichkeit an vielen Orten dieser Welt. Und deswegen, made in Germany, wir sind in Germany und Germany hat es möglich gemacht. It's the German fucking dream. German Dream ist so ein geiler Name.
German Dream ist
nicht so. Hätte Echo nicht schon den Namen benutzt, hätte ich wahrscheinlich mein Label irgendwann mal so genannt.
Warst du nicht mal bei Echo gesigned?
Ja, so mehr oder weniger, kennst du? Auf jeden Fall, Free Tumash. Wir haben noch kurz vor seiner Inhaftierung einen Song gemacht, einen regimekritischen Song, würde ich sagen.
Wer ist wir? Du und er?
Ja.
Okay.
Und,
könnte man jetzt so ausgelegt hätten, als ob ich...
Nee, wir haben diesen Song zu zweit gemacht und der wurde dann nicht veröffentlicht. Er hat sogar noch kurz vor seiner Inhaftierung in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir gemeinsam hatten, immer wieder gesagt, ey, wenn die mich auch kriegen, Leute, Angriff, 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 rausbringen, rausbringen, rausbringen. Nichtsdestotrotz, nachdem die den dann verhaftet haben, ist das keine Entscheidung, die ich so einfach für mich treffen konnte. Deswegen habe ich mich nochmal mit seiner Familie abgestimmt und die haben darum gebeten, von der Veröffentlichung dieses Songs abzusehen, weil die Veröffentlichung dieses Songs sein Schicksal endgültig besiegeln könnte. Deswegen haben wir selbstverständlich darauf verzichtet, weil ich will am Ende des Tages nicht verantworten, dass ihm was passiert. Und ja, Free Tumash, Free Iran.
Und da ganz kurz, ich möchte jetzt, das klingt jetzt so, weißt du, wir gehen von einem einen extremen Thema in so ein anderes Thema, das überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber ich möchte ganz kurz, da ich weiß, dass du ein bekennender Borussia Dortmund-Fan bist.
Ja.
Und du den Bayern München ja immer ein bisschen eine kleine Feindseligkeit gegenüber hast. Was denkst du diese Woche? Dortmund, Champions League, Halbfinale. Bayern Dortmund.
Ja, es ist total schwierig natürlich. Es ist kein leichtes Spiel gegen PSG. Ich glaube, die letzten Male, wo wir gegen PSG gespielt haben, war das beste Ergebnis auch unentschieden. Wenn überhaupt. Habe es jetzt aber auch alles nicht mehr auswendig auf dem Schirm. Wird auf jeden Fall ein sehr amtlicher Gegner. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass wir im Halbfinale gewinnen. Genauso wie ich es den Bayern wünsche, dass die im Halbfinale gegen Real Madrid gewinnen. Damit
wir das Finale wiederholen können.
Damit wir das Finale aus 2013 wiederholen können. Bayern Dortmund im Finale, Wembley, das wäre natürlich geisteskrank. Aber ich würde auch damit leben können, wenn Bayern im Halbfinale rausfliegt und es Dortmund gegen Real Madrid im Finale ist. Hauptsache ist eigentlich nur, dass Dortmund ins Finale kommt. Also das würde ich sehr interessant finden. Und was ich übrigens in der Fußballlandschaft sehr interessant finde, ist, dass RWE Rot-Weiß Essen nach vielen Jahren das erste Mal kurz davor ist, auf einem Relegationsplatz zu landen und zurück in die zweite Liga zu kommen. Das wäre crazy. Stell dir mal vor, RWE wieder in der zweiten Bundesliga, dann würden die einfach gegen Schalke spielen. Und weißt du, was das heißt? Dass hier Mord und Totschlag passiert. Ich glaube, Schalke und RWE sind noch krasser verfeindet als Schalke und Dortmund. Und
ich war mal als kleiner Junge mit einem Fußballverein, sind wir zu einem Zweitligaspiel von Schalke RWE gefahren. Also wir sind mit dem Fußballverein, wir waren in der F-Jugend mit unseren Eltern und dem Fußballverein ins Stadion und haben uns Schalke RWE angeguckt. Und ich weiß noch, mein Vater geht mit mir hochpinkeln und wir kommen runter während des Spiels und so eine Hummel, kennst du auch diese Knallerhummeln? Fliegt so von oben und landet hinter meinem Vater, so hinter seinem Schuh. Mein Vater dreht sich um und wir waren zu dem Zeitpunkt gefühlt 3-4 Jahre in Deutschland. Mein Vater, du Arschloch, komm runter jetzt! Komm runter sofort jetzt! Und keiner kam, mein Vater, Alter, mit Schnäuzen hat ihn kaputt gehauen, Alter. Mein Vater war durchgreifend des Grauens, Alter.
Krass, aber RWE Schalke wäre auf jeden Fall ein Spektakel. Vor allem BVB und RWE scheinen sogar relativ cool, neutral miteinander zu sein. Die sind,
glaube ich, sogar cool miteinander.
Das heißt, ich kann Sympathien für RWE aussprechen, ohne meinem eigenen Club zu hintergehen.
Ja.
Boah, Alter, RWE in der Bundesliga wäre so wild, wenn das noch passieren würde zu meinen Lebzeiten. Meinst du, ich werde das noch erleben? RWE in der Bundesliga?
Digga, alle Dinge sind möglich, ne? Alles ist im Fußball möglich. Hättest du jemals gedacht, dass du irgendwie, keine Ahnung, gefühlt Schalke fast in die dritte Liga absteigen siehst?
Crazy, Alter.
So.
Crazy, Alter.
Ja, ich wünsche es jedem Verein im Ruhrpott. Ich bin da nicht so mit Feindseligkeiten und dies, das. Ich wünsche es jedem deutschen Verein. Gebt euch alles. Gebt euch Efner Sisi, gebt euch PA Sports, gebt euch seinen Garten, gebt euch seinen Pool. Ihr seid cool.
Bye, ciao, ciao.